In Kapitel 47.1 geht es um Ionisierung in Lösungen. Das ist der fundamentale Prozess, der stattfindet an den Elektroden von Batterien und wir wollen ihn jetzt deshalb versuchen, besser zu verstehen. Sie sehen hier ein ganz einfaches Experiment, das Sie vielleicht sogar aus der Schule kennen. Man tut eine Elektrode eintunken in eine Lösung von Silbernitrat. Und dann sieht man, dass da was passiert, weil eben die Farbe der Elektrode sich verändert, die wird schwarz. Ja, die chemische Reaktion, die da stattfindet, die wird da gezeigt, sowohl als, ja, es wird gezeigt als chemische Formel, als dann auch in der Figur unten anschaulich, was da passiert. Wir haben also diese Lösung mit dem Silbernitrat und typischerweise tut sich das Silbernitrat eben in gelöst aufsplitten in Ag-Plus-Ionen und dann NO3-Ionen eben. Und ja, da sehen wir jetzt diese Ag-Plus-Ionen, die da dann also in der Lösung solviert sind, solvated, die können sich jetzt an die Elektrode anlagern. Ja, und wenn sie dann natürlich sich dort anlagern und da sozusagen jetzt anfangen, eine kristalline Schicht aufzubauen, dann müssen natürlich diese ganzen Silberatome müssen elektrisch neutral sein. Das heißt, für diesen Prozess braucht es pro Silberatom ein Elektron. Ja, hier haben wir den Fall betrachtet, wo wir zwei Silberionen haben, wenn die sich also da einbauen, brauchen wir zwei Elektronen. Und diese zwei Elektronen können wir jetzt gewinnen dadurch, dass wir jetzt ein Cu2 plus sozusagen in die Lösung hinaus katapultieren. Ja, das wird natürlich dann auch wieder im Wasser so eine Solvation Shell bilden. Und ja, die Frage ist jetzt sozusagen, ist es ein Prozess, der spontan stattfinden wird? Kann das System zum Beispiel dadurch Energie gewinnen, dass es eben die Silberionen an der Elektrode absorbiert und die Kupferionen sozusagen hinaus katapultiert in die Lösung? Ja, das wird natürlich sicherlich der Fall sein, wenn man eben Energie gewinnen kann, dadurch, dass man zwei Elektronen vom Kupfer wegnimmt und auf zwei verschiedene Silberatome dann eben zwei Elektronen dazu tut. Also wenn der ganze Prozess im Vakuum stattfinden würde, dann könnte man also vorhersagen, in welche Richtung der abläuft, einfach dadurch, dass man eben die Elektronen Affinitäten und Ionisierungspotenziale von den Atomen betrachtet. Aber in Batterien finden diese Prozesse eben nicht im Vakuum statt, sondern in Lösung. Und da gibt es jetzt noch zusätzliche Beiträge zu einer Art Driving Force, die den Vorgang am Laufen hält. Und die sind typischerweise sehr, sehr wichtig. Also in diesem Fall zum Beispiel hier sogar ist es so, dass diese anderen Effekte dann gerade die Reaktion in die entgegengesetzte Richtung ablaufen lassen von dem, was man denken würde, wenn man eben bloß die Ionisierungsenergien und Elektronenaffinitäten betrachten würde. Ja, was muss man noch berücksichtigen? Man muss berücksichtigen, dass jetzt eben diese Ionen, also dieses Ag plus oder Cu Kupfer 2 plus, dass die sich eben in einer Lösung befinden. Und da können jetzt ziemlich komplizierte Sachen passieren. Man weiß, dass Ionen in Wasser typischerweise sogenannte Solvation Shells bilden. Sowas wird angedeutet in der Figur auf Seite 327. Und ja, da sehen wir, da haben wir also in der Mitte jetzt ein Ion und dann haben wir eine erste, sozusagen diese rote Schale. Und in diesem Fall soll das andeuten, dass hier die Wassermoleküle jetzt irgendwie sozusagen angekoppelt sind an dieses Ion. Sie können also sich weniger bewegen und dadurch können sie zum Beispiel weniger Entropie haben. Also es können zum Beispiel einfach irgendwelche auch Oszillationsfrequenzen, Rotationen können eben eliminiert werden durch so eine Art Andocken an das Ion. Ja, und dann wissen wir natürlich, wenn die Entropie sich stark ändert, auch Entropiedifferenzen machen sich ja bemerkbar als die thermodynamische Kräfte. Und dadurch wird natürlich dann auch beeinflusst, sozusagen, was das Elektron macht, ob es lieber auf Silber oder aufs Kupfer geht. Ja, was ich hier gezeigt habe, nicht wahr, da soll angedeutet werden, dass die Entropie abnimmt. Es ist aber jetzt ganz kompliziert, je nachdem, was die chemischen Eigenschaften und auf einmal auch die Größe der Ionen sind, kann man auch entgegengesetzte Effekte haben, nämlich dass die Entropie zunimmt, wenn man also so ein Solvation Shell bildet. Wir haben natürlich in beiden Fällen auch immer noch natürlich was wir in unserem einfachen Modell berechnet haben, diese Free Energy of Mixing oder Solvation. Die existiert natürlich immer, aber zusätzlich eben gibt es dann diese Effekte von diesen Solvation Shells. Ja, das ist die eine zusätzliche Sache, die wir betrachten müssen. Das andere, was wir natürlich berücksichtigen müssen, ist ja, dass auch dann diese Silberionen zum Beispiel nicht einfach verschwinden, sondern die werden eben eingebaut in Kristall. Und da kann man auch Energie gewinnen. Und natürlich, wenn man das Kupfer wegkatapultiert in die Lösung heraus, dann muss man diese Atomisierungsenergie sozusagen investieren. Also es hängt auch davon ab, sozusagen wie energetisch, wie günstig es eben ist, dass man aus einzelnen Atomen jetzt einen periodischen Festkörper aufbaut. Ja, also wir haben da viele Effekte, die jetzt sozusagen beeinflussen können, diese Driving Force, die dann die Elektronen in die eine oder andere Richtung sozusagen schiebt. Und es stellt sich heraus, dass es auch experimentell eigentlich nicht möglich ist, diese verschiedenen Beiträge zu dieser Driving Force irgendwie auseinanderzuhalten. Aus diesem Grund macht man dann Folgendes. Man definiert einfach diese sogenannte Standardelektrode, die also dann eigentlich einen Nullpunkt für die Gibbsche freie Energie liefert. Und das ist die Gibbsche freie Energie dann eigentlich von einem Elektron in Lösung. Das heißt also auch, wir wissen, das ist sozusagen der Nullpunkt des chemischen Potentials von einem Elektron in einer Lösung. Ja, das wird gezeigt auf der Seite 328 jetzt. Da ist jetzt also sind für ein paar Elektroden sind diese gipsfreien Energien eingezeichnet, aber eben als Nullpunkt wird eben diese eine spezielle Reaktion genommen und das ist per Definition ist es eine einmolare Lösung von Hydrochloric Acid unter einer Atmosphäre und ja, etc. etc. Und die Reaktion ist also ein H plus ein Elektron gegenüber nach ein halb H2 in der gasförmigen Form. Ja, also wir sehen, wir haben hier einen Gleichgewichtsprozess. Unsere Gleichgewichtsprozesse natürlich sind immer gut geeignet, um irgendwelche Nullpunkte zu fixieren. Wenn wir nochmal auf ein ganz einfaches Beispiel zurückgehen, zum Beispiel wenn wir den Nullpunkt der Temperatur fixieren wollen, dann können wir was ganz Ähnliches machen. Nicht wahr? Wir nehmen eine Mischung aus Wasser und Eis und wir wissen dann in dem Fall, wenn wir thermisches Gleichgewicht haben, dann muss die Temperatur eben muss exakt 0 Grad haben, weil wir eben das Gleichgewicht haben der beiden Phasen. Und hier ist genau dasselbe, wenn wir ein Gleichgewicht haben, wo das Elektron halt entweder als Molekül vorhanden ist, in der gasförmigen Phase oder in der Lösung, dann auf diese Art und Weise kann man eben den Nullpunkt definieren. Ja, jetzt nochmal, um zurückzukommen, wir sehen vielleicht, dass in diesem Diagramm eigentlich so was dann auch genannt wird, Redoxpotenziale, dass die relativ gut korrelieren mit den Elektronenaffinitäten, aber trotzdem und mit den Ionisierungsenergien, aber trotzdem ist halt, ja, man braucht, hat sicherlich noch wichtige Korrekturfaktoren. Gut, ja, als nächstes dann in 47.2 gehen wir jetzt wirklich eigentlich zu den Batterien über. Und so eine Batterie kann man jetzt dadurch konstruieren, dass man zwei sogenannte Halbzellen zusammenpackt. Ja, das ist hier auch gezeigt in dieser Figur auf der Seite 329. Und Sie sehen, wenn Sie das lesen, da haben wir auf der einen Seite Kupfernitrit, auf der anderen Seite Silbernitrit. Und dann, wenn man nochmal da geht in diese Figur, diese Tabelle auf der Seite 328, dann können wir hier diese Potenziale ablesen. Und ja, also es stellt sich heraus, wir könnten also konzeptionell uns vorstellen, dass man eigentlich in die Mitte immer halt noch diese Referenzelektrode schaltet, die dann den Nullpunkt definiert, aber die kann man natürlich auch genauso rausnehmen. Und dann hat man eben eine Batterie und man kann dann eben jetzt dann ablesen, nicht wahr, weil die für das eine System bis mit, also bezüglich der Referenzelektrode hat man eben eine Spannung von 0,34 Volt, für die andere von 0,8 Volt. Das heißt, also insgesamt wird es eine Batterie liefern, die eine Spannung ergibt von 0,46 Volt. Ja, was jetzt wichtig ist noch, wenn man so zwei Halbzellen zusammenschaltet, dann man braucht natürlich zwei Sachen. Man braucht eine elektrische Verbindung, also einen Draht, der es erlaubt, den Elektronen sozusagen von der einen Elektrode in die andere Elektrode rüber zu fließen. Aber dann braucht man auch noch, was ganz wichtig ist, eine sogenannte Salzbrücke, die es dann den Ionen erlaubt, von der einen Seite auf die andere zu kommen. Ja, das ist natürlich nötig, weil wenn ich zum Beispiel auf der einen Seite eben Kupferionen entziehe, dann haben die ja sozusagen einen Partner, der dann negativ geladen ist. Und wenn ich jetzt bloß die positiven Kupferionen entziehe und diese ganzen negativ geladenen Nitrationen bleiben übrig, dann wird sich natürlich da ein sehr starkes elektrisches Feld aufbauen und sehr bald würde der Prozess dann zum Stoppen kommen, wird nicht weitergehen. Dagegen, wenn diese Nitrationen jetzt auf die andere Seite sozusagen da durchtunneln können, durch diese Salzbrücke, dann kann der Prozess weiterlaufen, weil dann eben nicht nur die negative Ladung rüberfließen, sondern auch die kompensierenden positiven Ladungen fließen dann eben auch rüber. Nicht weil das eine halt, die Einladungen fließen durch den Draht und die anderen Ladungen fließen halt dann über diese sogenannte Salzbrücke hinüber. Ja, wir können uns dann nochmal genauer anschauen, was da passiert und versuchen das zu verstehen. Das dann auf der nächsten Seite, der Seite 330. Da haben wir also dann nochmal, was da genau passiert. Im Panel A haben wir jetzt also ein Kupferatom, das da eingebaut ist in diese Elektrode. Also die dann auch, wir haben dann also zumindest irgendeine dünne metallische Kupferschicht da. Ja, und dann geht dieses Kupferatom geht jetzt in die Lösung als eben Kupfer 2 Ion, nicht wahr? Es hat irgendwo einen Partner, ein negativ geladenes Nitrit. Und die zwei Elektronen, die gehen dann in den Draht rein und fangen dann an, auf die andere Seite rüber zu fließen. Das gibt natürlich dann den Strom, den man natürlich aus einer Batterie auch haben möchte. Ja, dann, wenn die zwei Elektronen auf der anderen Seite angekommen sind, dann verbinden die sich mit zwei ankommenden Silberionen. Und ja, dann werden diese Silberionen auf der Oberfläche eben auch als eine metallische Schicht abgeschieden. Und wir sehen, auf diese Art und Weise fließt ein Strom. Was jetzt eben hier nicht wiederum gezeigt ist, ist der Strom, den es ebenfalls braucht, der Strom der negativ geladenen Nitritionen, die auch dann eben über diese Salzbrücke von links nach rechts rüberfließen müssen.